Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 3. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr hier auf unsere weitere Folge, und ich darf Sie heute nicht in Russland, sondern wieder im Libanon begrüßen. Können Sie einmal unsere Zuhörer aufklären, wie kommt es, dass ich Sie heute wieder im Libanon antreffe?
Ja, anders als dies von BBC über Euronews bis gesamte deutschsprachige Blätterwald, Bild bis Krone verbreiteten. Ich lebe nicht im kleinen russischen Dorf zwischen den Ziegen und Enten, wo behauptet wird, dass ich auch hingehöre, sondern ich habe dort ein Sommerhaus gemietet und bin vor einigen Tagen via Zug und Flugzeug wieder im Libanon gelandet und bin jetzt hier in meinem Haus, das ich gemietet habe. Und ja, das Leben geht jetzt hier im Libanon vorerst wieder weiter.
Wie ist denn die Lage vor Ort, Frau Kneißl? Wie sind Ihre Eindrücke?
Es hat sich im Sommer, sagen wir mal, wenn man es auf der Guthabenseite des Libanons verbuchen will, dann war es eine gute Tourismussaison. Das ist insofern wichtig für dieses Land, als das Bruttonationalprodukt fast ausschließlich von den Auslandsüberweisungen lebt, der großen libanesischen Diaspora. Also wir haben im Land schätzungsweise als dauerhaft residierend 4 bis 5 Millionen Menschen. Es ist sehr unklar, hier jetzt eine klare Statistik zu nennen, aber wir haben wahrscheinlich um die 8 bis 10 Millionen Auslandslibanesen, das heißt Menschen, die entweder hier geboren sind oder die aufgrund auch einer Geburt Südamerika, große libanesische Diaspora in Brasilien beispielsweise, einen Pass-Libanesen sind. Und es besteht an sich ein wirklich tiefer Hang der Auslandslibanesen im Sommer jedenfalls oder auch zu Weihnachten in die Heimat ihrer Vorväter oder eben auch in ihre ursprüngliche Heimat zurückzukehren. Vielleicht auch noch als kurze Anmerkung, Immigration war immer ein Thema im Libanon. Also das, die Libanesen, ob jetzt phönizischer Zeit, das ist jetzt sehr in die Antike zurückgegriffen, die Karthago gründeten oder einmal um die Welt gesegelt sein sollen, das ist eines. Aber wir haben Libanesen, die ja vorwiegend in Südamerika, aber auch in Europa Karriere machten. Ein bekannter Auslandslibanese mit sehr dubiosen jüngeren Kapiteln ist beispielsweise der frühere Renault-Nissan-Chef Carlos Rosen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere unter unseren Hörern, der in einem Kontrabasskasten aus seinem Hausarrest entführt wurde und aufgrund seines libanesischen Passes hier ist. Und da gibt es eine ganze Reihe von eben erfolgreichen Auslandslibanesen. Aber und daneben eben auch den Mittelstand, der seit 2019 massiv emigriert. Also als ich im Frühjahr 2022 hier bei den Behörden vorstellig wurde für Aufenthaltspapiere, sah man mich also mit großen Augen an und fragte mich, ob ich denn völlig verrückt sei, dass ich im Libanon leben will, aus Europa kommen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe vor, hier vorerst mich ansässig zu machen. Warum? Weil gegenwärtig um die 15.000 bis 20.000 Staatsbürger pro Monat das Land verlassen. Die Wirtschaftslage ist dramatisch und wie gesagt, das wesentliche Geld kommt über die Remittances rein. Und die finanzkräftigeren Libanesen, da spreche ich jetzt nicht von den Superreichen, sondern von denen, die eben ein Auslangen finden, ob in den USA oder in Europa, die sind jetzt im Sommer da gewesen und haben Geld ausgegeben, haben Autos gemietet, waren in Hotels, waren essen. Und das alles hält das Land irgendwie am Laufen, weil wirklich mit der Betonung auf irgendwie. Die Inflation galoppiert auf 300%. Ich habe jetzt gemerkt bei der Rückkehr, ich war gestern im kleinen Supermarkt hier im Ort, die Lebensmittelpreise, egal wofür, also ob das jetzt die Karotten sind, Von Fleisch will ich gar nicht reden. Das brauche ich auch nicht. Oder ob sie jetzt Tierfutter kaufen, das sowieso unerschwinglich geworden ist, weil importiert. Also die Preise sind nochmals gestiegen. Wir hatten im Sommer, ich war glücklicherweise da jetzt nicht da, einige Tage auch total Stromausfall, weil die libanesischen Stromfirmen ihre Rechnungen an die ausländischen Stromfirmen, das sind unter anderem US-Firmen, französische Firmen, nicht zahlen konnten, nicht zahlen wollten. Hinzu kommt der große Skandal um den Nationalbankchef Riyad Salame, der 30 Jahre lang die Zentralbank leitete und das Land unter anderem aufgrund seiner Finanzpolitik wirklich gegen die Wand fuhr. Das Interessante bei dieser Person, die mittlerweile von französischen Behörden per Steckbrief gesucht wird und nicht nur dort, ist, wie so oft in den Verbindungen arabischer Raum, Europa, sind hier sehr, sehr viele dunkle Verbindungen auch, die in europäische Staatskanzleien führen. Also Riyad Salame hat vor einigen Tagen wissen lassen, er hat mehrere USB-Sticks im Ausland in Safes gelagert. Das heißt, sollte ihm etwas passieren, dann werden diese USB-Sticks freigegeben. Und ich würde nicht ausschließen, dass hier das zu größeren Turbulenzen auch politischer Natur andernorts führen könnte. Also gerade zwischen der ehemaligen Mandatsmacht Frankreich und dem Libanon bestanden immer sehr, sehr enge finanzielle und politische Verbindungen. Es mischt auch jetzt Frankreich über seinen Sondergesandten Jean-Yves Le Drian, früherer französischer Außen- und Verteidigungsminister, sehr, sehr stark mit. Warum? Weil wir seit bald einem Jahr, also seit Oktober letzten Jahres, ein Vakuum im Präsidentenpalast haben. Michel Aoun hatte sein Mandat beendet und seitdem können sich die 18 konfessionellen Gruppen, die alle über Abgeordnete im Parlament vertreten sind, nicht auf einen Kandidaten einigen. Es spiegelt sich hier im Libanon in dieser innenpolitischen Problematik eigentlich das wieder, was wir immer wieder in unseren Podcasts diskutieren, nämlich auf der einen Seite die US-Euro-Hegemonie, auf der einen Seite die ihre Kandidaten, da gibt es 2, 3 an der Zahl, gerne anders hätte. Ja. Also wir sprechen hier von 10.400 Kilometern. Das ist ein winziges Land. Nicht jetzt vergleichbar mit einem der anderen bedeutenderen arabischen Länder, ob das jetzt Ägypten oder Saudi-Arabien ist, aber es ist in seiner Vielfalt und in seiner Nähe und tiefen Verbundenheit zur europäischen Geschichte immer bedeutend gewesen, auch was die Schutzmachtrolle verschiedenster europäischer Staaten anbelangt, betreffend die christlichen Bevölkerungsgruppen hier, ob es nun Maroniten, Armenier oder Orthodoxe sind. Also da haben wir diese US-Hand und die französische Hand. Also es gibt einen Fragebogen vom französischen Außenministerium an die hiesigen Abgeordneten. Nennen Sie uns die Eigenschaften, die der zukünftige Präsident haben sollte. Also so nach der Devise, wir basteln uns einen Staatspräsidenten. Und das sind teilweise also sehr, sehr kuriose Fragen. Das sorgt hier für Galgenhumor. Und auf der anderen Seite haben wir mit der stärksten politischen und vor allem militärischen Kraft im Lande, das ist die Miliz, die aber auch eine Partei und seit bald über 20 Jahren im Parlament vertreten ist, das ist die Hisbollah, die zweifellos aus dem Iran seit den 80er Jahren ihre Gelder, ihre Ideologie erhält, die aber mittlerweile sich teilweise auch politisch ein bisschen emanzipiert hat, die auch Richtung China schielt. Also wenn man sozusagen die pro-chinesischen oder die pro-neuarasischen neue Weltordnung Kräfte sucht, dann wäre das im Libanon die Hisbollah, die beispielsweise den maronitischen, also christlichen Kandidaten Suleiman Frangieh vorschlägt für unsere Hörer. Es ist nicht in der Verfassung vorgesehen, es ist eine Art Gentleman Agreement aus den 40er Jahren. Staatspräsident hat immer ein Christ, und zwar ein Maronit zu sein. Premierminister ist ein Sunnit, und diese Aufteilung zwischen den Konfessionen zieht sich dann durch sämtliche öffentliche Instanzen. Also das ist die Situation im Moment im Libanon. ein gebrochenes Land. Ich habe den Eindruck, es ist vieles noch viel mürber. Die Menschen sind noch viel müder. Es ist jetzt wieder ein bisschen hat sich entleert, weil es waren, glaube ich, fast 1,5 Millionen Auslandslibanesen über den Sommer da, die, wie gesagt, Geld da lassen, die Straßen verstopfen, aber die wesentlich sind, dass das Land irgendwie funktioniert. Großes Problem ist, das Land ist de jure bankrott seit einigen Jahren und kann damit beispielsweise nicht einmal die Rechnungen, die Löhne zahlen für, ich spreche jetzt gar nicht nur von den Polizisten, die man kaum auf den Straßen sieht, es gibt keine Straßenpolizei. Wo es wirklich brisant wird, sind die Fluglotsen. Also da, die sagen einfach, wir können unter den Bedingungen nicht mehr arbeiten, und Beirut war jahrzehntelang eine der wichtigsten Drehscheiben. Also das, was heute Doha und Dubai als Flughäfen sind, das war einst Beirut. Und mittlerweile ist das hier alles ein ziemlicher Scherbenhaufen.
Ja, Frau Kneißl, dystopische Zustände da drüben. Ich hoffe für Sie, dass Sie möglichst schnell wieder nach Russland zurückkommen. Lassen Sie uns jetzt auch wie immer einen Blick auf die Ereignisse auf dem geopolitischen Schachbrett werfen und zunächst mit dem ehemaligen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin beginnen. Die russischen Ermittler schließen bei dem Flugzeugabsturz, bei dem Jewgeni Prigoschin ums Leben kam, ein Fremdverschulden nämlich nicht aus. Sie werden, wie Sie ausgeführt haben, alle möglichen Szenarien in Betracht ziehen. Das hat jetzt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten erklärt. Er sagte konkret, es ist offensichtlich, dass es verschiedene Vermutungen gibt und dass sie in Betracht gezogen werden. Eine davon ist diejenige einer absichtlichen Gräueltat. Das sagte er am Mittwoch und forderte die Medien auf, offizielle Informationen der Ermittler noch abzuwarten. Unterdessen wurde der Wagner-Chef, der ehemalige, auch beerdigt in St. Petersburg. Der russische Präsident Wladimir Putin hat allerdings dabei nicht teilgenommen. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn die neuesten Entwicklungen rund um den Fall Prigoschin ein?
Ja, ich glaube, es ist ein Gebot der Redlichkeit, egal ob das jetzt Journalisten sind oder Regierungsmitglieder. Und wir haben das letzte Woche ein wenig schon diskutiert. Man kann nicht hergehen, einige Stunden nach einem solchen Flugzeugabsturz und sagen, die waren's oder die waren's, ja, wie das beispielsweise der österreichische Außenminister, französische Regierungsmitglieder gemacht haben. Und die vielen selbsternannten Russland-Experten, in Österreich gibt es da einige, die, glaube ich, das letzte Mal vor 30 Jahren einmal in Russland waren. Also die wissen immer alle ganz genau, wer es war. Erinnern wir uns auch an Nord Stream 2, wo mittlerweile relativ klar ist, dass die Spuren nicht nach Moskau führen. Aber genau dieselben Personen, die heute sagen, es war der Kreml, haben auch damals gesagt bei Nord Stream 2, der Kreml hat selbst seine Pipeline in die Luft gesprengt. Und nicht unähnlich verhält es sich jetzt bei dem Fall Prigoschin. Es ist einfach in meinen Augen absolut unredlich, unprofessionell und vor allem, wenn es sich um Personen handelt, die politische Entscheidungsträger sind, die Außenminister sind, die sich hinstellen und sagen, es war Putin, ja, wenn sie es auch ein gewisser Verschleierter meinen und sagen, es ist nicht auszuschließen und alle Spuren führen dorthin. Wie gesagt, das ist die aktuelle Situation in vielen europäischen und westlichen Staatskanzleien. Biden war da geradezu vorsichtig im Vergleich zu europäischen Politikern. Und man muss abwarten. Ich glaube, da muss man wirklich alle Trümmer dieses Flugzeuges zusammentragen. Und ich habe letzte Woche den Fall des Absturzes der Lauda Airline Thailand in den 80er Jahren als Beispiel genommen. Da war der Firmengründer Niki Lauda dahinter, der einfach wochenlang Flugzeugtrümmer im Dschungel von Thailand zusammengetragen hat, um nachzuweisen, es war kein Pilotenfehler, sondern es war ein Fehler in der Mechanik von Boeing. Und in diesem Fall muss einfach auch ein Sachverhalt erstellt werden, müssen Techniker ran, muss forensisch vieles untersucht werden. Und dann wird man diese Berichte lesen und dann kann man meines Erachtens zu diesen Berichten Stellung nehmen oder Gegengutachten erstellen, wie das ja immer wieder ist. Es gibt Gutachten versus Gutachten bei jedem Gerichtsverfahren. Und es handelt sich ja hier nicht nur jetzt um die Tatsache, dass alle Passagiere, ich glaube 11 an der Zahl, ums Leben gekommen sind, sondern es geht ja auch damit dann um Schadenersatzforderungen der Hinterbliebenen. Es geht um viele andere rechtliche Fragen. Ja, ich würde da der Aussage von Präsidentensprecher Dmitri Peskov voll und ganz zustimmen, dass man einfach abwarten muss. Man konnte weder am Tag des Absturzes noch eine Woche später wirklich klar sagen, was ist der Hintergrund. Und nehmen wir mal an, es wurde eine Bombe montiert auf diesem Flugzeug innerhalb der Zone dieser General Aviation von St. Petersburg, von Moskau sind sie losgeflogen, genau, von Moskau, von Vnukovo, dort ist eben eine Zone für Privatflugzeuge, Bedarfsflieger. Das würde dann bedeuten, dass es hier Sicherheitslücken gibt und dass jemand vielleicht für Geld oder vielleicht aus ideologischen Gründen, was auch immer, bereit war, eine Bombe dort ans Flugzeug zu bringen. Ja? Also das ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, weil so viel ich jetzt als Lesende mitbekomme, war es nicht ein Abschuss durch die Luftabwehr, wie es in den allerersten Meldungen hieß, sondern es geht mehr in Richtung Bombe an Bord. Ja? Und wer hat die montiert? Wo ist die Sicherheitslücke? Das ist die Frage. Aber wie gesagt, das alles können erst, da muss man die technischen Gutachten abwarten. Nur Prigozhin ist mittlerweile in den westlichen Medien geradezu zu einem Art Helden aufgestiegen, zu einer Art Märtyrer seit dem 24. Juni, als er damals einen Marsch in Richtung Moskau gemacht hat. Ich darf nochmals daran erinnern, der österreichische Innenminister Herr Karner hat am Morgen des 25. Juni, das war nachdem die Sache an sich schon gelöst war, in einer Pressekonferenz angekündigt, alle 40.000 Wagner-Milizionäre würden Asyl stellen können in Österreich. Also das war sozusagen diese, man muss sagen, etwas kuriose Reaktion eines neutralen EU-Staates.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, es bleibt weiterhin spannend und in den nächsten Folgen unseres Podcasts wird uns dieser Fall sicherlich noch beschäftigen. Aber schauen wir jetzt erstmal noch rüber nach Russland, denn dort kam es in der Nacht auf Mittwoch in sechs russischen Regionen zu Drohnenangriffe. Die Anzahl der daran beteiligten unbemannten Luftfahrzeuge ist aktuell noch unbekannt. Auch das Ausmaß des Schadens wird derzeit noch konkretisiert. Das Ganze geschah im Gebiet Peskov, und damit ist jetzt nicht der Sprecher gemeint, über den wir soeben gesprochen haben, über Dmitri Peskov, sondern das Gebiet Peskov. Dabei kam es zu Explosionen und zu einem Brand. Laut der Agentur TASS wurde der Militärflugplatz sowie 4 Transportflugzeuge beschädigt. Der Flughafen Peskov musste seinen Betrieb auch einstellen. Alle Flüge für den 30. August wurden gestrichen, um mögliche Schäden an der Landebahn zunächst noch zu ermitteln und zu beurteilen. Ja, und diese Entwicklungen, die decken sich auch mit den Aussagen von einem hochrangigen Berater im ukrainischen Präsidialamt, Michail Podoljak. Er sagte nämlich live beim ukrainischen TV-Sender Rada Folgendes, ich zitiere ihn einmal, heute besteht bereits absoluter Konsens bezüglich dessen, dass wir alles Russische vernichten dürfen, etwa auf der Krim. Zur Erinnerung, vor einem Jahr noch, als irgendwelche Angriffe selbst nur gegen die Krim ausgeführt wurden, sagten alle, nein, nein, bitte nicht so etwas. Heute umfasst der Konsens, dass wir alles Russische vernichten dürfen. Alle Länder, die uns unterstützen. Ja, Frau Kneißl, alles Russische soll vernichtet werden. Das ist doch eine sehr verstörende Rhetorik, die wir da aus Kiew hören, oder?
Absolut. Und vielleicht noch verstörender ist das Schweigen auf europäischer, auf US-amerikanischer Seite und all jener, die nicht nur politisch die ukrainische Führung unterstützen, sondern dies auch massiv militärisch tun. Und dazu gehören mittlerweile alle 27 EU-Staaten, auch die neutralen oder die über den EU-Friedensfazilitätsfonds dies tun. Also da gab es keine einzige Reaktion zu sagen, nein, so sehen wir das nicht. Uns geht es um etwas anderes. Uns geht es um, ich sage jetzt mal Beispiel, um die Wiederherstellung der Integrität der Grenzen der Ukraine oder sonst etwas. Hätte sich ja irgendein europäischer Regierungschef, ob ein Olaf Scholz oder ein Macron hinstellen können und sagen, ja, oder zumindest durch ihre Sprecher verlautbaren, das sehen wir anders. Das hat niemand getan. Und diese Aussage ist in Russland, ich habe sie dort noch vernommen vor ein paar Tagen, hat sehr, sehr große Debatten und Reaktionen ausgelöst, weil wir damit an sich in dieser tiefen menschlichen Tragödie drinnen sind. Ja, da sprechen wir jetzt nicht nur über Marschflugkörper und neue Abschussrampen oder was auch anderes an Kriegsmaterial, sondern wir sprechen über dieses eine große Dilemma, das diesen Konflikt mit beherrscht. Und das ist, was ist ukrainisch, was ist russisch, wo ist das wahre russische Erbe, wo war der Beginn der russischen Kultur, also Kiewer Russ und so weiter. Das ist ja diese eine große, tiefe, historisch umstrittene und hochemotionale Dimension, wo man ja auf russischer Seite ja auch immer wieder dauernd hört. Das ist das Grundthema seit und lange vor 2014 schon. Wir sind ein Volk, ja. Also das ist, es ist ein Bruderkrieg. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen, wer ist ethnischer Russe, wer ist ethnischer Ukrainer und so weiter. Es erinnert fatal an die kriegerischen Auseinandersetzungen rund um den Zerfall Jugoslawiens. Von wegen, aus der serbo-kroatischen Sprache wurde dann serbisch-kroatisch und bosnisch, obwohl das alles sozusagen ein Kulturraum war und die Frage echte Orthodoxie, andere Orthodoxie, also da sind wir dann wirklich am Kern dieser tiefen menschlichen Tragödie und diese Aussage, alles Russische ist zu zerstören, das ja auch von vielen europäischen Kulturträgern bereits mitgetragen wird, nicht jetzt im Falle der Zerstörung, sondern im Sinne des Verbietens, also dass eben dann russische Künstler nicht auftreten dürfen oder dass eben aus Rimsky-Korsakow Konzertabenden dann eben Chopin-Klavierabende werden. Das wird ja teilweise schon mitgetragen seit eineinhalb Jahren. Und fürchte ich, oder es ist nicht nur eine Furcht oder eine Sorge, sondern es ist eine Wahrnehmung einer höchst brisanten Dimension dieses Krieges. Und was eben so verstörend ist, ist nicht nur diese Aussage, sondern das Schweigen der Regierungsseiten, die sagen, nein, da mischen wir uns sozusagen nicht ein, wir schicken lieber weiter F-16 und bilden in Deutschland ukrainische Piloten aus, damit sie dann was tun, alles Russische zu zerstören. Also es macht mich schon sprachlos, wie das untergegangen ist, ja. Also nicht nur die Aussage, kann man jetzt sagen, gut, der ist vielleicht in der Hitze des Gefechtes und er macht eben einen solchen Ausreißer, aber es hätte ja irgendjemand etwas dazu sagen können. Der frühere russische Staatspräsident Medvedev hat darauf reagiert mit einer Aussage, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber sie war auch sehr scharf. Und der Grundtenor dieser Aussage, wenn ich sie jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, sie stammte von Sonntag oder Montag, ging in die Richtung, so damit ist jetzt sozusagen, sind alle Schleusen geöffnet so ungefähr und der Eskalation sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, also wie gesagt, wir sind auf einer neuen Eskalationsstufe und auch diese Angriffe auf den Flughafen der Stadt Peskow, wo ich glaube 2 oder 3 russische Militärtransporter dabei verbrannt wurden. Da fragen sich die Militärblogger, und ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so mitverfolgt, weil ich die letzten 2 Tage mehr auf Reisen war. Es war eine ziemlich anstrengende Rückkehr. Aber das, was ich mitbekommen habe in der Lektüre, war die Fragestellung, kam dieser Angriff über Drohnen, die 600-700 Kilometer aus der Ukraine über Belarus geflogen sind, oder stammten sie aus den NATO-Staaten Litauen und Estland? Das ist auch noch nicht ganz geklärt, so viel ich weiß. Aber wenn sie aus den sozusagen nur 150 Kilometer geflogen sind, aus Estland kommend, weil zwischen der Stadt Peskow und der estnischen Staatsgrenze, das sind wirklich nur einige Kilometer. Ja, auch dann sind wir in einer völlig neuen Dimension. Dann sprechen wir nicht mehr vom Stellvertreterkrieg, Ukraine, NATO versus Russland, sondern dann sind wir im offenen Konflikt. Und dieses Wort offener Krieg, offener Konflikt, NATO versus Russland, ist in den letzten Tagen immer öfter gefallen.
Ja, und es gibt auch neue Entwicklungen hinsichtlich der gefallenen ukrainischen Soldaten in einem Werbevideo, das jetzt diese Woche auf TikTok veröffentlicht wurde, ruft der ukrainische Mobilfunkanbieter Kyivstar seine Abonnenten dazu auf, sich bei dem in Krieg gefallenen Kämpfern zu bedanken. Sie sollen nur das Wort Danke an die Nummer der inzwischen verstorbenen ukrainischen Soldaten senden. Der Werbetext verrät dabei, wie viele das sind. Konkret heißt es in diesem TikTok-Video, 400.000 Helden werden niemals in der Lage sein, den Anruf und die Nachricht zu beantworten. Nachdem jetzt die Botschaft im Netz für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, löschte Kyivstar das Video wieder. Jetzt haben vor allem russische Kommentatoren darin das als Hinweis gesehen auf die wirklichen Verluste der ukrainischen Armee seit dem Beginn des Krieges, weil die realen Verluste der ukrainischen Armee strenger Geheimhaltung unterliegen, könnte dieser zufällige Versprecher des Mobilfunkanbieters jetzt Licht ins Dunkel bringen. Frau Kneißl, wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass diese Zahl der 400.000 gefallenen ukrainischen Soldaten realistisch ist, oder ist das womöglich einfach nur ein grober Patzer dieses Mobilfunkanbieters gewesen?
Es ist makaber, menschlich bedrückend und hat natürlich auch eine kriegspsychologische Wirkung, weil jetzt in der Ukraine wieder die Rede ist von einer neuen Mobilisierungswelle, einer neuen Notwendigkeit für die Fortsetzung dieser Sommeroffensive beziehungsweise neue Dimension einer neuen Herbstoffensive. Es fallen hier verschiedenste Worte, aber immer wieder ist auch die Rede von einer neuen Mobilisierung bis hin zur Rückholung von wehrfähigen ukrainischen Männern, die nach Europa geflüchtet sind. Ich glaube, das ist ein wesentliches Momentum. Aber es ist insofern auch irritierend, wenn wir jetzt diese hohe Zahl von 400.000 nehmen und uns erinnern, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, ich habe es jetzt nicht genau in Erinnerung, aber ich glaube, es sind erst unter Anführungszeichen 5, 6 Monate her, als sie in einer feierlichen Rede kundtat 100.000 ukrainische Gefallene. Und das wurde damals von ukrainischer Seite scharf kritisiert. Ich glaube, sie musste das dann wieder zurücknehmen, beziehungsweise in der Endfassung dieses Videos wurde diese Zahl herausgeschnitten, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals spitzten viele die Ohren und sagten, 100.000, bis jetzt hieß es nur einige Zehntausende. Das heißt, zwischen damals und dieses damals sind jetzt meiner Erinnerung nach maximal 5, 6, 7 Monate, und heute sind zusätzlich 300.000 Tote, die wahrscheinlich dieser Pattsituation der Sommeroffensive kausal zuzufügen sind, weil wir haben diese große Pattsituation. Die russische Armee hat sich hinter einer ganzen Reihe von Verteidigungslinien, die fast nach einem mittelalterlichen Muster aufgebaut wurden, von Gräben und so weiter, oder erinnern eben auch an die Linien während der Isonzo-Schlachten im Ersten Weltkrieg, Ardennen. Dort hat sich die russische Armee eingegraben und die ukrainische Armee läuft sozusagen immer wieder ins offene Feuer. Das heißt, ein Großteil der gefallenen ukrainischen Soldaten ist dieser Offensive, ist aufgrund dieser Offensive erfolgt. Und da muss man sich dann wahrscheinlich auf ukrainischer Seite die Frage stellen, für wie lange haben wir noch die Personalreserve? Ja, da sprechen wir jetzt nicht nur von 40 F-16 Maschinen oder diesem oder jenem, sondern es geht wirklich um die Personalreserve.
Mhm. Ja, Frau Kneiße, lassen Sie uns auch einen Blick werfen rüber nach Afrika, denn dort ist es zu einem neuen Putsch gekommen, genau genommen in Gabun. Dort hat eine Gruppe hochrangiger Militäroffiziere im staatlichen Fernsehens erklärt, dass sie die Macht übernommen haben, weil die am Wochenende abgehaltenen Wahlen für sie nicht glaubwürdig gewesen seien. Die Militärs sprachen davon, die Wahlen annulliert, alle staatlichen Institutionen aufgelöst und die Grenzen des Landes geschlossen zu haben. Bei den Soldaten im Fernsehen handelt es sich laut Africa News um Angehörige der Gendarmerie, der republikanischen Garde und anderer Fraktionen von Sicherheitskräften. Die Militärs erklärten zu Beginn ihrer Fernsehansprache: Unser Land befindet sich heute in einer schweren politischen Krise. Frankreich hat zu den Ereignissen auch umgehend Stellung bezogen. Sie sagten konkret, Frankreich verurteilt den Militärputsch in Gabun und beobachtet die Entwicklungen vor Ort genau. Das sagte der Sprecher der französischen Regierung. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn die Entwicklungen in Gabun ein?
Wenn ich unsere Hörer ganz kurz in eine Vergangenheit zurückführen darf, in der ich am Afrika-Desk, sozusagen im österreichischen Außenministerium, als ganz junge Diplomatin tätig war, damals 25, erinnere ich mich an eine nicht unähnliche Situation in Gabun. Es gab innere Unruhen und damals hat der französische Energiekonzern Total Elf Aquitaine, heute Total Energie, in diesem ölreichen afrikanischen Staat eben im Élysée angerufen. Damals war Staatspräsident François Mitterrand. Und innerhalb von, ich glaube, es waren nicht einmal 24 Stunden, landeten französische Fallschirmjäger in Gabun und stellten die Ordnung wieder her. Also das war die Situation Anfang der 90er Jahre. Der damalige Präsident Omar Bongo, ich weiß jetzt nicht, Vater, Stiefvater, jedenfalls ein unmittelbarer Verwandter des aktuellen Präsidenten, noch Präsidenten, und die Bongos regieren dieses Land seit mehreren Jahrzehnten und damit auch Frankreich und damit auch die französischen Firmen, allen voran Total eben als wesentlicher Energiekonzern. Gabun war einige Jahre lang OPEC-Mitglied, ist aber dann ausgeschieden. Ich nehme an, das hatte schon auch Hintergrund Firmeninteressen, vor allem von Total, weil man eben keinen staatlichen Energiekonzern zulassen wollte, sondern die sozusagen die französischen Konzessionen vorrangig sein sollten. Und es ist für uns jetzt aus einer reinen analytischen Sicht hochinteressant. Für die Menschen ist es steht vieles an der Kippe. Ich hoffe, dass es nicht zu großen blutigen Unruhen kommt. Aber es ist aus rein analytischer Warte gesprochen ein weiterer Stein, der in dieser gesamten France-Afrique-Politik und in dieser wichtigen Agenda für den Élysée-Palast der Afrika-Politik macht. Das ist nicht das Außenministerium, das ist der Élysée, wo eben dieses Thema über verschiedenste Schienen gestaltet wird. Und nach Burkina Faso, Mali, Niger Wo übrigens als kleine Fußnote angemerkt, die neue Militärregierung nun Wasser und Strom auch abgestellt hat. Also die französische Regierung hat nicht das Ultimatum respektiert, dass der französische Botschafter zur Persona non grata erklärt wurde und an sich schon vor einigen Tagen das Land hätte verlassen sollen. Also jetzt hat man einmal Strom und Wasser abgestellt. Keine Ahnung, wie es dort weitergehen wird in Niger. Aber Gabun ist genauso wichtig oder vielleicht, ich würde wagen zu behaupten, fast noch wichtiger. Niger ist uranreich. 25% der französischen Uranexporte, Importe kommen von dort. Und Gabun ist sehr, sehr ölreich und für einen Konzern wie Total Energie von ganz wesentlicher Bedeutung. Das heißt, im Windschatten der gewaltigen Eskalation zwischen NATO und Russland auf dem Schlachtfeld Ukraine dreht sich mittlerweile in Westafrika und in der Sahelzone einiges auch. Und schwer einzuschätzen, wie das eine das andere vielleicht auch mit befeuert. Aber Faktum ist, dass für Frankreich außenpolitisch vieles, vieles an der Kippe steht.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, mit diesen Worten bedanke ich mich, wie immer, bei Ihnen für diesen sehr spannenden Podcast. Und ich freue mich dann schon auf unsere nächste Folge. Ich bin mir sicher, wir werden auch nächste Woche wieder einiges zu besprechen haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal alles Gute noch im Libanon. Leben Sie sich gut wieder ein. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
Vielen Dank an Sie, lieber Flavio von Witzleben, für die stets sehr angenehmen Gespräche und auch an unsere Hörer einen angenehmen Sonntag und hoffen wir auf bessere Nachrichten.
Ja, dann auch an euch, liebe Community. Vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag oder Montag oder Dienstag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.